Also mir ist beispielsweise auch aufgefallen jetzt als Coach, dass Coaches, also die Menschen, die Coaching in Anspruch nehmen, häufig mit Anliegen kommen, die früher durch gesellschaftliche Rituale bewältigt worden wären. Wenn aber zum Beispiel betriebliche Rituale abnehmen, also es möglicherweise keine Einstiegsrituale beim neuen Stellenantritt gibt, das Onboarding nicht gut läuft, fällt es manchen Menschen schwerer, in ihrer neuen Rolle oder an ihrer neuen Arbeitsstelle wirklich anzukommen.
Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Wie sieht Ihr typischer Morgen aus? Was machen Sie in welcher Reihenfolge? Und ohne was starten Sie nicht richtig in den Tag? Rituale sind wichtig für uns Menschen. Jeder hat sie. Aber was sind sie? Warum brauchen wir sie? Und wie können wir sie gezielt nutzen? Darüber unterhalte ich mich jetzt mit Dr. Antje Farb. Antje Farb ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften der Hochschule Fulda und freiberuflich als Coach und Supervisorin tätig. Sie hat untersucht, welche Bedeutung Rituale für die Therapie und das Coaching haben. 2021 erschien ihr Buch Die Bedeutung von Übergangsritualen in reflexiver Beratung. Und jetzt darf ich Sie in unserem Podcast begrüßen. Herzlich willkommen bei Gesprächsstoff.
Ja, es freut mich, heute hier zu sein.
Frau Farb, Rituale, das ist ja ein sehr, sehr großer Begriff. Einige werden jetzt an religiöse Rituale denken, an Dinge, die sie machen, bevor sie in eine wichtige Prüfung oder in einen besonderen Tag starten, weil sie ihnen Glück bringen. Um so etwas zu untersuchen, muss es aber fassbar sein. Wie definiert die Wissenschaft denn Rituale? Was ist das eigentlich?
Das ist in der Tat eine sehr schwierige Frage. Rituale sind aufgrund ihrer Vielfalt sehr schwer zu definieren. Entsprechend gibt es auch keine allgemein anerkannte Begriffsbestimmung von Ritualen, sondern je nach Forschungsrichtung und Blickwinkel, aus dem heraus man jetzt Rituale betrachten möchte, werden unterschiedliche Schwerpunkte und Gesichtspunkte herausgehoben. So gibt es zum Beispiel Alltagsrituale, das, was Sie ja gerade auch schon erwähnt haben, was tun wir morgens beispielsweise, das sind oft ritualisierte Abläufe, oder wir kennen das zum Beispiel auch von dem morgendlichen Arbeitsbeginn, der bei vielen Menschen immer gleich abläuft, zum Beispiel Mantel ausziehen, Computer hochfahren, im Sekretariat die Kolleginnen begrüßen, Kaffee holen und E-Mails checken, den Anrufbeantworter abhören. Oder im privaten Bereich zum Beispiel ins Bett bringen Rituale von Kindern, mit Zähneputzen, Geschichte vorlesen, eventuell einem Nachtgebet oder Lied zum Einschlafen und natürlich in der Regel dem Gute-Nacht-Kuss. Dann gibt es größere Rituale, nenne ich das jetzt mal, wie Dienst- oder Firmenjubiläum im Arbeitsbereich oder Geburtstagsrituale aus dem Privatleben. Und natürlich Rituale, die in Krisensituationen oder beim Übergang von einer Lebensphase in eine andere besonders wichtig sind, die sogenannten Übergangsrituale. Die Übergangsrituale ziehen sich über einen längeren Zeitraum und sind durch ein klassisches Drei-Phasen-Schema gekennzeichnet. Zunächst die Trennungsphase, in der man seine bisherige gesellschaftliche Rolle verlässt und sich innerlich von dieser Zeit verabschiedet. Ihr folgt die Umwandlungsphase, die von Unsicherheit geprägt ist, aber auch von Kreativität, in der viel ausprobiert werden kann und auch ausprobiert werden sollte und bisherige Regeln und Strukturen außer Kraft gesetzt sind. Am Ende des Prozesses steht dann die Angliederungsphase, in der man in seiner neuen Rolle wieder in die Gesellschaft integriert wird. Diese Phasen hat der Ritualforscher Arnold van Gennep bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts erforscht. Wir alle kennen sie aus dem religiösen Bereich, zum Beispiel mit Taufe, Kommunion oder Konfirmation, Bar bzw. Bat Mitzwa, aus dem gesellschaftlichen Bereich Rituale zu Geburt und Tod, Einschulung und Schulabschluss, zum Beispiel Abiturrituale und natürlich Hochzeitsrituale. Auf den jahreszeitlichen Ablauf bezogen, zum Beispiel Rituale zu Silvester, Erntedank oder Sonnenwendfeiern, aktuell zum Beispiel auch Rituale rund um die Walpurgisnacht und den 1. Mai.
Ja, und gibt es denn auch Handlungen, die wir wie Rituale verwenden, die aber gar keine sind? Also ab wann ist eine Handlung denn ein Ritual?
Das ist in der Tat schwierig und auch in der Wissenschaft umstritten. Also manche Forscher bezeichnen beispielsweise auch Begrüßung und Verabschiedung sogar als Übergangsrituale, weil man mit der Verabschiedung, wenn man sagt, also in dem Wort auf Wiedersehen, kommt es zum Beispiel auch direkt vor, dass man damit schon die nächste Begegnung vorbereitet.
Ja.
Also man leitet einerseits aus der Begegnung hinaus, wenn man sich verabschiedet, aber gleichzeitig durch diese Sprachformel auf Wiedersehen auch schon wieder ein in die nächste Begegnung. Von daher könnte man das in der Tat als Übergangsritual bezeichnen. Ich selbst finde aber, also ich habe ja gerade eben auch schon mal die Drei-Phasen-Struktur vorgestellt, dass das eigentlich noch zu wenig ist. Also ich würde da eher von Ritualisierungen sprechen als von wirklich einem Ritual. Also dazu braucht es aus meiner Sicht schon noch ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, das ist umstritten. Also es gibt auch ForscherInnen, die das anders sehen.
Wie machen wir denn Dinge zu Ritualen? Dadurch, dass wir sie ein- oder zweimal wiederholen? Oder wie häufig muss das passieren?
Also Sie haben schon einen wichtigen Punkt genannt, nämlich das Stichwort Wiederholung. Also Wiederholung ist ein Punkt, der für Rituale wichtig ist. Daneben gibt es aber auch noch andere Kriterien. Also zum Beispiel eine bestimmte Standardisierung, Formalisierung, dass es bestimmte Abläufe gibt, die vorher festgelegt sind. In der Regel gibt es eine bestimmte Rahmung. Also ein Ritual, da gerät man nicht irgendwie rein, sondern es hat einen klar definierten Anfang und auch ein klares Ende. Dadurch wird auch deutlich, dass Rituale in der Regel aus dem Alltag herausgehoben sind. Was jetzt vielleicht ein bisschen blöd klingt, wenn wir andererseits auch von Alltagsritualen wie Ins-Bett-Geh-Ritualen für Kinder gesprochen haben. Also die sind ja einerseits in den Alltag integriert, auf der anderen Seite aber auch wieder herausgehoben, weil eben nicht irgendeine Interaktion mit dem Kind stattfindet, sondern ich habe eben diesen festgelegten Ablauf. In dem Moment, wo ich sage, jetzt ist es Zeit, ins Bett zu gehen und wegen mir sage, komm, geh schon mal ins Bad, wir putzen die Zähne, ist praktisch schon markiert, jetzt geht's los. Und das wissen Kinder auch sehr genau und wissen dann auch, jetzt kommt der Schlafanzug, wissen vielleicht auch, dass sie selbst aussuchen dürfen, welche Geschichte vorgelesen wird oder Ähnliches. Und Kinder fordern auch ein, wenn man bei sowas dann was vergisst. Wenn man sagt, heute bin ich heiser, ich möchte kein Gute-Nacht-Lied singen, dann ist es Kindern lieber, man singt trotzdem eins, auch wenn man heiser ist und es vielleicht nicht so schön klingt, als es fällt einfach weg. Das vermissen Kinder dann auch. Das heißt, selbst bei diesen Alltagsritualen ist es in gewisser Weise eben doch auch wieder eine besondere Zeit im Alltag, eben diese Ritualzeit, und damit auch herausgehoben. Dann spielt noch eine Rolle, dass man es auch mit einer bestimmten Haltung tun muss.
Okay.
Also da, finde ich, sind Gebete ein ganz gutes Beispiel. Wenn ich ein Gebet einfach nur runterrassel, wird wahrscheinlich gar nichts passieren. Wenn ich aber wirklich mit Achtsamkeit, also in dem Bewusstsein und dem Glauben, dass mein Gebet Gott oder eine höhere Macht erreicht, bete, dann hat das einen ganz anderen Effekt. Also das heißt, es ist wichtig, Rituale bewusst durchzuführen und sich auch darauf zu konzentrieren. Also auch diese Fokussierung ist wichtig für Rituale. Vielfach ist zumindest bei Übergangsritualen auch der Begriff der Zeugenschaft noch ein wichtiger, also dass es praktisch vor anderen stattfindet, dass es nicht für mich allein im stillen Kämmerlein stattfindet. Wir können uns das vorstellen bei Initiationsritualen oder auch Hochzeiten, finde ich, sind da ein schönes Beispiel, wo man ja auch vor anderen seine Liebe bekundet und deutlich zum Ausdruck bringt, dass man zukünftig mit diesem anderen Menschen zusammenleben möchte. Also damit wird es auch für die Person, die betroffen ist, wichtiger und realer, was hier eigentlich passiert. Also das sind zum Beispiel Punkte, man könnte die Liste jetzt noch verlängern, aber die Dinge eben zu Ritualen auch machen. Also es sind schon Handlungen, die es auch außerhalb von Ritualen gibt oft, aber die praktisch durch all das dann ritualisiert werden und eben diese Bedeutsamkeit als Ritual erfahren.
Sie haben gerade gesagt, man muss das bewusst machen, also es auch mit einer Bedeutung hinterlegen. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man an die Rituale oder an die Wirkung der Rituale glaubt, oder? Also wenn ich mir zum Beispiel vor einer großen Prüfung jedes Mal ein bestimmtes T-Shirt anziehe, ja, oder wenn ich vor einer Prüfung jedes Mal eine Tüte Gummibärchen kaufe und die neben mir auf den Tisch lege beim Lernen und das fällt irgendwann weg, dann kriege ich ja schon leicht Panik, dass ich jetzt meinen Erfolg bei der Prüfung beeinflusst habe, weil mein Glücksbringer nicht mehr da ist.
Keine Frage. Amulette, Glücksbringer sind ja auch universell und universal in vielen Kulturen verbreitet. Und natürlich geben sie uns Sicherheit und Struktur. Oder man kennt das vielleicht auch durch einen Glücksbringer in der Hosentasche. Im Coaching gebe ich oft Ressourcensteine, also die sozusagen an die eigene Kraft erinnern, die man dann bei sich tragen kann, meinen KlientInnen mit. Also ja, das hat einen Effekt. Trotzdem wirken Rituale aber auch, wenn ich nicht an sie glaube. Mhm. In der Ritualforschung gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Und da gibt es zum Beispiel diejenigen, die sagen, der Inhalt ist gar nicht so wichtig, sondern ist hauptsächlich die Performance, also die Aufführung, die Ausführung. Wie wird ein Ritual durchgeführt? Ich würde da nicht unbedingt zwingend mit allem so mitgehen. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen. Aber dieser Performance-Charakter, der bleibt natürlich, also davon bleibt niemand unberührt. Der macht was mit uns. Nehme ich nochmal ein kirchliches Beispiel, wenn Sie an Weihnachten in den Gottesdienst gehen. Also manche Menschen bleiben davon unberührt, aber andere, die auch nicht gläubig sind, sagen trotzdem, für mich gehört das an Weihnachten dazu. Deswegen sind die Kirchen zu Weihnachten ja auch voller als sonst. Und es bewegt mich, es reißt mich mit. Oder ein Silvesterfeuerwerk. Vielleicht kennt man das auch von anderen ergreifenden Situationen oder Stimmungen, wo man wirklich auch Gänsehaut bekommt. Manchmal sogar, selbst wenn man es nur im Fernsehen mitbeobachtet, wo man einfach merkt, da passiert was.
Wo man sich auch teilweise fragt, warum passiert das gerade mit mir? Also warum reagiere ich so auf diese Situation?
Ja, also ein Negativbeispiel wären beispielsweise auch Rituale zur Zeit des Nationalsozialismus. Da wurden viele Rituale eingesetzt, die waren sozusagen auch, kann man schon sagen, die Könige der Ritualdurchführung. Also wenn man was über Performance lernen möchte, da kann man das wirklich sehr gut, angefangen von dieser sehr, sehr langen Wartezeit, die auch eine bestimmte Erwartungshaltung schon hervorruft. Dann oft Auftritte schon in der Dämmerung oder wenn es dunkel wird, mit entsprechendem Scheinwerferlicht, Fokussierung etc. Das finde ich ist eben auch ein schönes Beispiel dafür, dass Rituale auch wirken können oder einen Effekt haben, auch wenn ich das eigentlich vielleicht gar nicht möchte für mich.
Machen das alle Menschen, dass sie Rituale für sich benutzen?
Ich glaube schon. Ich glaube, ganz ohne Rituale kommen wir nicht aus. Aber ob man sich bewusst macht, dass das, was wir zum Beispiel, sagen wir mal, morgens nach dem Aufstehen auch tun, oft sind das ja die gleichen Abläufe, dass das ein Ritual ist oder eine Ritualisierung. Ich glaube, da sind, also nicht alle Menschen sind sich darüber bewusst, aber ich glaube, ganz ohne das kommen wir nicht aus. Also ein anderes Beispiel war ja auch Begrüßungen, Verabschiedungen. Das tun wir.
Ja.
Und sind damit in jedem Fall auch rituell eingebunden in gewisser Weise oder umgekehrt Rituale und Ritualisierungen in unser Leben eingebunden.
Jetzt gibt es ja auch Rituale, die man sich, naja, sag mal, angewöhnt hat, die vielleicht nicht gut für mich sind. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an Raucher denke, dass man vorm Abendessen oder nach dem Abendessen eine rauchen muss. Bestimmte Essensrituale und dann beschließe ich, ich gewöhne mir das jetzt ab, weil das mein Leben schädigt. Wie komme ich denn aus solchen Ritualen, Ritualisierungen wieder raus?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, man muss sich erstmal klar machen, dass Rituale was Universelles sind. Also es gibt sie weltweit in allen menschlichen Gesellschaften.
Mhm.
Und sie ziehen sich auch durch Generationen und Jahrhunderte hindurch. Bleiben allerdings nur bestehen, wenn sie sich an bestimmte gesellschaftliche Bedingungen anpassen. Rituale sind also einerseits sehr stabil. Also ich hole so aus, um auch klarzumachen, dass es manchmal schwer sein kann, sich von Ritualen zu lösen. Also sie sind sehr stabil, indem bestimmte Elemente auch enthalten sein müssen, damit Rituale ihre Wirksamkeit entfalten können. Wenn die fehlen, werden sie zu leeren Ritualen. Also sind diese sinnentleerten Rituale. Das zeigt aber andererseits auch, dass Rituale auch wandelbar sind. Das heißt, sie können sich verändern und anpassen. Wir kennen das zum Beispiel bei bestimmten Familienritualen, bei denen man sich bewusst entscheidet, bestimmte Familientraditionen beizubehalten, aber andere rituelle Elemente vielleicht auch zu ersetzen, die besser zu ihnen und ihrer Familie passen.
Was sind denn sinnentleerte Rituale, wenn ich da kurz dazwischen fragen darf, die Sie gerade genannt haben?
Ah, das sind die Lehren. Da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zurück.
Na klar.
Ich habe so ein bisschen ausgeholt, um auch klarzumachen, welche Möglichkeit sich von Ritualen zu lösen gibt es. Und da gibt es eben zum einen die Möglichkeit schon, auch sich sehr bewusst von Ritualen zu lösen. Wenn man sich zum Beispiel mit den Werten, die hinter einem bestimmten Ritual steht, nicht mehr verbinden kann oder nicht mehr verbinden will. Das wäre dann zum Beispiel in Ihrem Beispiel, wenn ich sage, ich möchte nicht mehr rauchen, dann stehe ich da nicht mehr dahinter und möchte mich davon lösen.
Mhm.
Und bei dieser bewussten Ritualabkehr habe ich dann praktisch Möglichkeiten. Entweder kann ich das auch wieder durch ein Ritual beenden, indem ich zum Beispiel ein Trennungsritual mache. Gerade Raucher, die aufhören möchten oder RaucherInnen mit Rauchen, machen das ja oft, dass sie sozusagen sehr bewusst ihre letzte Zigarette rauchen, dann rituell vielleicht das letzte Päckchen zerbröseln, verbrennen oder irgendwas. Gut kann natürlich in so einem Fall auch sein, wenn man sich ein Ersatzritual sucht oder eine Ersatzhandlung. Ich kannte auch eine Frau, die einen Stift in der Hand hielt, oft so in einer bestimmten Weise, ja, also wie eine Zigarette.
Ah, ja.
Also das heißt, ich kann mich bewusst dafür entscheiden, mich von einem Ritual zu lösen und es nicht mehr durchzuführen. Und je nachdem, wie eng ich mit dem Ritual verbunden war, fällt mir das leichter oder schwerer. Oder manchmal kann es auch hilfreich sein, wenn man sich eben stattdessen ein Ersatzritual sucht. Zum Beispiel, wenn ich immer in bestimmten Situationen geraucht habe, zu überlegen, was könnte ich in dieser Situation stattdessen tun, was möglicherweise gesünder für mich ist. Vielleicht ein Glas Wasser neben mich zu stellen und statt tief durchzuatmen, wie man das bei einem Zigarettenzug tut, dann einen tiefen Schluck Wasser zu nehmen und mich zu strecken oder ähnliches. Und jetzt kämen wir auch wieder auf Ihre Frage nach den sinnentleerten Ritualen. Eine Loslösung von Ritualen kann natürlich auch erfolgen, eher unbewusst, also indem das Ritual sich praktisch obsolet wird. Wenn das Ritual gar keinen Sinn mehr hat, dann werde ich wahrscheinlich auch aufhören. Nochmal das Beispiel Gebet. Ich glaube, wenn ein Mensch gar nicht mehr an eine höhere Macht oder an wen auch immer das Gebet gerichtet war, an Gott glaubt, wird man wahrscheinlich irgendwann nicht mehr beten, weil es den Effekt verliert. Ja. Wenn ich gar nicht glaube, dass da was ankommt und zwar die Worte spreche, aber nebenbei mir überlege, was ich morgen zu erledigen habe, dann hat es auch nicht mehr diesen Effekt.
Genau, dann kann ich es auch lassen, ja.
Genau, dann kann man es wahrscheinlich auch lassen. Das heißt also, und da kommen wir zu dem Sinnentleerten. Wenn also Rituale nur noch eine leere Hülse werden und nicht mehr den Inhalt haben, keine Bedeutsamkeit mehr für die Menschen, dann verkümmern sie, wenn eben keine Haltung mehr dahinter steht. Ja, das sind sozusagen diese sinnentleerten Rituale. Und das ist eben auch was, was vielfach, also nochmal Beispiel Nationalsozialismus, was ja auch in den 60er Jahren viele dann eben beklagt haben. Also wir kennen das ja auch von der Studentenbewegung, die dann gesagt haben, wir wollen keine Abschlussfeiern mehr, weil das sowieso alles nur eine Hülse ist und eine Farce und gar nichts damit zu tun hat. Dass Rituale aber wiederum wichtig sind für viele Menschen im Leben oder auch schöne Erlebnisse durch dieses Herausgehobensein aus dem Alltag bescheren können, das wiederum sehen wir auch daran, dass ich seit ja inzwischen schon mehreren Jahren gerade auch Abschlussrituale ja auch wieder durchsetzen an den meisten Hochschulen und Universitäten.
Genau, auch an den Schulen. Also die Feiern, was wir so beobachten konnten, die Abschlussfeiern an den Schulen, an den Gymnasien werden wieder größer, weil die Schüler und dann später die Studierenden das eben selber organisieren, weil sie genau diesen Ritualcharakter wollen. Also das gemeinsame Abschließen dieser einen Phase und den gemeinsamen Übergang in die nächste Phase.
Ja.
Und es macht natürlich auch Spaß.
Erstens macht es Spaß. Und zweitens, diese Übergangsrituale, klassisch kennen wir das ja auch von Initiationsritualen, die helfen ja auch, Lebensphasen hinter sich zu lassen und sich auch bewusst zu machen, dass man diese Lebensphase hinter sich lässt und jetzt was Neues kommt. Und so ist das eben, wenn man überlegt, wie lange man zur Schule geht, zumindest diejenigen, die Abitur machen, ist es kein Wunder, man kennt fast nichts anderes, dass es auch sinnvoll ist, das rituell abzuschließen und nicht in so einer Schülerrolle hängen zu bleiben. Denn selbst wenn ich hinterher studiere, sollte ich jedenfalls dort wesentlich mehr Eigenverantwortung auch an den Tag legen und muss mich auch mehr selbst organisieren, als es in der Schule noch nötig war.
Das ist ja auch ein ganz komisches Gefühl, wenn diese Phase dann endet und es passiert nichts. Also es gibt diesen Abschluss nicht. Ich stelle mir das vor, wie sich gerade die Schülergeneration fühlen muss, die jetzt während Covid das Abi gemacht hat oder den Schulabschluss gemacht hat. Keine Möglichkeit hatte, sich zu treffen und dann ist das plötzlich vorbei, was Neues beginnt, aber es gab nicht diesen Belohnungscharakter dafür, dass ich das jetzt die letzten Jahre gemacht habe und gut gemacht habe und meinen Abschluss geschafft habe und so weiter.
Ja, vielen fehlt da schon was.
Ja.
Also emotional das schon und also im schlechtesten Falle bleibt man in einer alten Rolle hängen. Also man merkt das auch daran, zum Beispiel gibt es Übergangsrituale traditionell meistens nur für Dinge, die auch gesellschaftlich vorgesehen sind, also für die erwünschten Dinge. Zum Beispiel den Übergang von Kindheit zum Erwachsensein oder ähnliches. Da sind Rituale vorgesehen, um das auch leichter zu bewältigen. Oder Eheschließung ist ja auch was. Also Familiengründung ist ja in Gesellschaften alleine deswegen wichtig, um auch den Fortbestand der Gesellschaft zu sichern. Und aus dieser Perspektive raus ist zum Beispiel die Scheidung nicht erwünscht. Und es ist nicht zufällig, dass es für Scheidungen wenig bis keine Rituale gibt. Und vielen Menschen fehlt genau das und es fällt viel schwerer, sich damit dann zu arrangieren. Genauso auch unerwartete Kündigungen, schwere Krankheiten oder ähnliches. All das sind Lebenskrisen oder auch erzwungene Lebensphasenwechsel, für die wir dringend Unterstützung brauchen könnten, wie sie Rituale auch bieten können. Die aber oft nicht erfolgen, weil es eben nicht erwünscht ist oder nicht sozusagen in der Idealbiografie vorkommen sollte.
Sie haben sich ja für Ihr Buch angesehen, wie Rituale im Coaching und in der Therapie eingesetzt werden können und welche Rolle sie dabei spielen. Warum sind Rituale so spannend für diesen Einsatzzweck?
Also ich denke, das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen hängt es damit zusammen, weil ich beobachtet habe, dass gesellschaftliche Übergangsrituale an Bedeutung verlieren, gleichzeitig jedoch der Wunsch nach Ritualen, also auch jetzt jenseits der klassischen Ritualen, sage ich jetzt mal, besteht. Also mir ist beispielsweise auch aufgefallen jetzt als Coach, dass Coaches, also die Menschen, die Coaching in Anspruch nehmen, häufig mit Anliegen kommen, die früher durch gesellschaftliche Rituale bewältigt worden wären. Wenn aber zum Beispiel betriebliche Rituale abnehmen, also es möglicherweise keine Einstiegsrituale beim neuen Stellenantritt gibt, das Onboarding nicht gut läuft, fällt es manchen Menschen schwerer, in ihrer neuen Rolle oder an ihrer neuen Arbeitsstelle wirklich anzukommen. Das wird dann im Coaching thematisiert. Oder aus dem gesellschaftlichen Bereich sieht man das, wir hatten das vorhin ja auch schon, Konfirmation, was früher ein Ritual war, um den Übergang ins Erwachsenenleben anzuzeigen und zu feiern, zu begehen. Und da findet das heute kaum mehr statt, weil natürlich mit 14 ist man noch nicht erwachsen, bei uns jedenfalls nicht, sondern die Volljährigkeit kommt erst mit 18. Oder selbst das Tragen langer Hosen, was früher den Unterschied zwischen Jungs und Männern ausgemacht hat und eben erst nach der Konfirmation üblich war, das findet nicht mehr statt. Also verliert dieses Ritual zumindest in dieser Hinsicht an Bedeutung und wird ersetzt durch das Abitur. Und so ist es eben in anderen Lebensbereichen auch. Also wenn diese Übergänge nicht mehr gesellschaftlich bewältigt werden, dann müssen sie woanders bewältigt werden. Kündigungen sind auch noch so ein Fall. Dann muss ich es anders bewältigen. Und das sind dann Themen, die oft in Therapien oder eben auch Coachings oder reflexiver Beratung thematisiert werden. Ja. Das heißt, das Thema kommt einerseits dort rein, weil also diese Themen, die sonst durch Rituale bearbeitet werden, weil sie eben in gesellschaftlichen Ritualen nicht mehr so bearbeitet werden. Es kommt aber auch rein, weil sich manchmal Menschen andere Formen wünschen, wie sie diese Übergänge gestalten können. Und wenn man das beobachtet hat, liegt es in gewisser Weise nahe, auch mal anzuschauen oder zu prüfen, ob Rituale dann nicht auch nützlich sein könnten in jetzt beispielsweise Coaching oder Therapie. Und das habe ich eben in meiner Dissertation gemacht und festgestellt, dass das in der Tat so ist, dass Rituale dann nützlich sein können. Insbesondere aber eben auch dann, wenn man sie etwas anders einsetzt oder anders begeht, als es in traditionellen, klassischen Ritualen der Fall ist. Nämlich, also das kann ich ja schon mal vorgreifend sagen, die Gegebenheiten der individualisierten Gesellschaft und auch der reflexiven Gesellschaft mit aufzugreifen. Also Rituale individueller zu gestalten und auch nach mehr eigenen Wünschen, als dies in ganz klassischen Ritualabläufen traditionell der Fall ist.
Ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz definieren, was der Begriff bedeutet, reflexive Gesellschaft. Was ist das?
Okay, das heißt, dass wir, also ich mache vielleicht noch mal den Vergleich auf. In früheren Gesellschaften war das Leben oft sehr vorgeplant und sehr vorgegeben. Mhm. Wenn Sie in einem bestimmten Ort aufgewachsen sind, war die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in diesem Ort auch Ihr späteres Leben verbringen, relativ hoch. Vorausgesetzt ist es nicht Krieg, Vertreibung, Flucht. Also es gibt natürlich Gründe, das nicht zu tun, aber die Mobilität war eine deutlich andere. Wenn Ihr Vater Bäcker war, war die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die Bäckerei übernehmen, auch relativ hoch oder dass zumindest die Erwartung an Sie gestellt wird, genau das zu tun. Es gab also relativ wenig Möglichkeiten, das Leben selbst zu gestalten und zu planen. Vergleichen wir das mit unserem heutigen Leben, zumindest in, sage ich jetzt mal, westlichen Gegenwartsgesellschaften, man muss da natürlich auch noch mal unterscheiden, da haben Sie eine ganz andere Möglichkeit. Aber nicht nur die Möglichkeit, sondern natürlich auch die Erwartung, dass Sie genau das tun. Also Sie müssen Ihr Leben gestalten. Sie können und dürfen. Sie haben die Freiheit, Ihren Beruf frei zu wählen, was Sie gerne machen möchten, was Sie werden möchten. Es muss nicht mehr das sein, was Ihre Mutter oder Ihr Vater beruflich gemacht hat. Aber das bedeutet auch, dass Sie sich Gedanken darüber machen müssen, was Sie eben gerne werden möchten. Also es ist sozusagen Freiheit und Zwang zugleich.
Die große Frage kurz vorm Schulabschluss, genau. Also was will ich eigentlich vom Leben?
Richtig, ganz genau. Und viele SchülerInnen sind damit ja auch reichlich überfordert, muss man sagen. Also es ist ja eher die Ausnahme, dass Menschen genau wissen, was sie gerne werden möchten.
Wenn ich so an mich selber denke, in genau dieser Phase haben alle um mich rum Erwartungen gehabt, was ich mal werden wollte. Also ich habe als kleines Kind immer gesagt, ich werde mal Polizistin. Und das spielte sich sehr, sehr lange durch mein Leben durch. War auch naheliegend, weil mein Vater Polizist war und ich das immer großartig fand. Ich habe aber gemerkt, dass das wird's nicht. Also das bin ich nicht, auch wenn ich den Beruf spannend finde. Und meine Eltern hatten so grob eine Vorstellung, was ich eventuell werden könnte. Nur ich hatte diese Vorstellung überhaupt nicht. Und als dann das Abi vor der Tür stand, bin ich ausgebrochen. Also ich habe mir einen Flug nach Irland gebucht und habe dort erstmal ein halbes Jahr Au-pair gemacht. Mit einem großen Studien- und Schulberater und Berufsberater. Und also als Buch gab es den damals, den haben wir alle gekriegt, kurz vor Abi. Und dann habe ich mich da in Irland, habe ich erstmal das Leben als Au-pair genossen, was natürlich sehr viel Spaß gemacht hat. und habe die Zeit genutzt, zu gucken, was interessiert mich eigentlich an Berufen, welche Berufe, welche Studiengänge sprechen mich an, was eher nicht so. Und habe das ja genutzt. Meine Eltern haben mir hinterher erzählt, dass sie in dieser Phase wirklich so in ein Loch gefallen sind, weil bis dahin war bei mir immer alles sehr straightforward. Und plötzlich ist er einfach abgehauen und plötzlich hat sie eben nicht mehr gemacht, was alle von ihr erwartet haben. Und es war aber genau das Richtige, weil ich war in dem Moment einfach überfordert mit den ganzen Fragen und wusste überhaupt nicht, wo will ich denn hin?
Ja, und das ist, was Sie beschreiben, ist der typische Luxus, aber auch die für manche Menschen eher als Problematik empfundene Situation der reflexiven Gesellschaft. Also Reflexion heißt ja, dass man über die Dinge nachdenkt, sie nochmal hinterfragt, in Frage stellt, auch über sich selbst nachdenkt. Und das bleibt Ihnen heutzutage nicht erspart. Also man kann es tun, man darf es tun, aber man muss es eben auch tun.
Wie sind Sie denn in der Dissertation daran gegangen, dieses Thema zu untersuchen? Das ist ja auf der einen Seite darüber reden und sich damit beschäftigen, aber wie verwandelt man das in eine wissenschaftliche Arbeit? Mit welchen Fragestellungen sind Sie daran gegangen?
Ja, also ich habe mir die Frage eben gestellt, also so wie ich es schon ein bisschen beschrieben hatte, dass ich diese Beobachtung gemacht habe, auf der einen Seite, dass Rituale in der Gesellschaft an Bedeutung verlieren. Also man sieht es auch im Berufsleben, zum Beispiel Dienst- oder Firmenjubiläen werden weniger feierlich begangen als früher. Also durch häufigeren Stellenwechsel und eine größere Mobilität. Also wird auch das nicht mehr so sehr gefeiert, wie es vielleicht früher der Fall war. Also da sehe ich eine Abnahme an Ritualen, ganz klar, auch im kirchlichen Bereich, im religiösen. Und gleichzeitig habe ich aber eben auch bemerkt, dass in Coachings und Supervisionen Themen da mehr Thema werden. Und davon ausgehend habe ich mich gefragt, ich hatte auch, ehe ich Coach und Supervisorin geworden bin, Ethnologie studiert, also Völkerkunde. Und von daher sind mir Rituale auch aus dem Studium und der Studienzeit vertraut und natürlich aus dem eigenen Leben. Also habe ich mich gefragt, inwiefern Rituale nicht auch in Coaching und Therapie dort nützlich sein könnten. Und das wollte ich sozusagen systematisch untersuchen. Deswegen war meine Fragestellung eben die nach der Frage, ob und wenn ja, welche Bedeutung Rituale in der reflexiven Beratung, also Coaching und Supervision oder auch Therapie haben können. Und es gibt natürlich wie immer in viele Möglichkeiten, so ein Thema zu untersuchen. Ich habe mich entschieden, diskursanalytisch vorzugehen, weil sich die Relevanz, also die Bedeutsamkeit eines Themas im jeweiligen Professionsdiskurs niederschlägt. Also einfacher ausgedrückt heißt das, dass man an einschlägigen Fachtexten erkennen kann, ob ein Thema in einer Profession als wichtig erachtet wird oder eben nicht. In dem Fall habe ich also untersucht, inwiefern Rituale in Veröffentlichungen aus den Bereichen Therapie und reflexiver Beratung vorkommen und welche Rolle sie dann jeweils spielen, in welchen Kontexten sie auftauchen und welche Rolle ihnen zugeschrieben wird. Was dabei rausgekommen ist, ist, dass ich festgestellt habe, es gibt verschiedene Diskursformate. Das eine ist das Format der Gebrauchsanleitung. Das heißt, da wird beschrieben, wie man Rituale in Coaching oder Therapie verwendet oder verwenden kann. Dann habe ich das Format des Beipackzettels entdeckt, wo praktisch ähnlich wie bei Medikamenten darüber hinaus auch darauf eingegangen wird, was ein Ritual ist, wozu es dient und welche Risiken und Nebenwirkungen dabei auftreten können. Beim Format der Fallgeschichte handelt es sich um narrative Darstellungen von Ritualen, also eher Erzählungen, wie Rituale in einzelnen Coaching- oder Therapieprozessen ein- und umgesetzt werden. Und dann gibt es noch Texte, die Coaching, Supervision oder Therapie als Übergangsritual präsentieren, die also Rituale einerseits und Coaching und Therapie andererseits schon programmatisch in Zusammenhang stellen, also zum Beispiel Parallelen im Ablauf zwischen Coaching-Prozessen und Ritualen aufzeigen. Also das sind so die Formate, die ich entdeckt habe. Und dann habe ich natürlich auch noch bestimmte Figuren, Diskursfiguren herausgearbeitet. Das war zum einen, wie wird ein Ritual eigentlich dargestellt dann in diesen Texten? Also diese Formate sind ja eher die Frage, wozu dient es? Und jetzt auf welche Weise taucht das Ritual denn dann eigentlich in den Texten auf? Und da habe ich festgestellt, dass es einmal das Ritual als Hybrid gibt. Also das ist durch die Unbestimmbarkeit des Rituals geprägt. Dann gibt es das Ritual als Akteur. Da wird dem Ritual selbst tatsächlich Handlungsfähigkeit und ein Handlungscharakter zugeschrieben. Da ist dann die Rede davon, das Ritual tut, macht und so weiter. Es gibt Texte, die Rituale als Instrumente sehen, also so ähnlich wie man ein methodisches Tool oder Werkzeug in Coaching und Therapie einsetzt. Es gibt das Ritual als Agent, das heißt, das Ritual wird in den Dienst einer höheren Macht gestellt. Im Unterschied zum Ritual als Akteur wird das Ritual in den Dienst einer höheren Macht gestellt. Anders als beim Ritual als Akteur entwickelt das Ritual hier nicht aus eigener Kraft oder sich selbst heraus eine bestimmte Wirkung, sondern es erzielt seine Wirkung durch die Kraft der beauftragenden Größe, zum Beispiel Gott bei Gebeten.
Das heißt, ich mache dann auch nicht das Ritual verantwortlich, sondern die beauftragende Größe, wenn irgendwas nicht funktioniert.
Ja, ich glaube, dass ich sozusagen durch das Ritual Einfluss nehmen kann auf das Weltgeschehen. Also wir kennen das auch jetzt aus dem antiken Griechenland zum Beispiel, ne, mit dem Orakel von Delphi.
Ja, das sind die rituellen Figuren, die es praktisch gibt.
Genau, das sind die rituellen Figuren. Also das heißt, ich habe dabei festgestellt, dass es durchaus eine Bedeutsamkeit gibt. Also es spielt eine Rolle, Rituale auch in diesen Bereichen. Mir sind aber andererseits auch Grenzen aufgefallen, sodass ich dann im Anschluss an die Diskursanalyse auch ausgehend von meinem ethnologischen Fachwissen überprüft habe, ob der Beitrag, den Rituale in Coaching und Therapie zweifellos haben, ob man den nicht auch erweitern kann, wenn man die transformative Bedeutung speziell auch von Übergangsritualen aus ritualtheoretischer Perspektive berücksichtigt.
Was haben Sie dabei rausgefunden?
Da habe ich herausgefunden, dass oft nur einzelne Elemente eingesetzt werden jetzt. Dass aber, wenn man sich diese Drei-Phasen-Struktur anguckt, ich hatte das ja vorhin schon mal kurz erwähnt, in diesen drei Phasen Trennungsphase, Umwandlungs- oder Transformationsphase und dann Angliederungsphase. Und dass man das auch praktisch in Lebenskrisen oder bei Lebensphasenwechseln stärker berücksichtigen könnte. Ein Beispiel aus dem Coaching, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich bin jetzt neu berufene Führungskraft geworden, aber irgendwie werde ich nicht als Führungskraft akzeptiert, ich komme da nicht recht an. Vielleicht, weil ich aus meinem eigenen Team aufgestiegen bin. Dann kann ich natürlich mit meinem Coachee daran arbeiten, was macht eine gute Führungskraft aus, wie entwickle ich Durchsetzungsfähigkeit und so weiter. Daran kann ich arbeiten. Es wird aber wahrscheinlich nicht so effektiv sein, wenn jemand sich möglicherweise in meinem Beispiel jetzt von dem Team noch gar nicht recht gelöst hat. Wenn ich innerlich immer noch das Gefühl habe, ich bin doch Teil dieses Teams, dann ist auch klar, dass es schwieriger wird für mich, jetzt meine Führungsrolle, und das ist eine andere Rolle, dann eben auch in dem Team durchzusetzen und auch zu leben, weil ich selbst mich innerlich davon noch nicht gelöst habe. Das heißt, ich müsste, wenn ich jetzt in dem Coaching erst ein Trennungsritual mache oder diese Trennungsphase mir würdige, mir bearbeite erstmal, wo sehen Sie sich eigentlich selbst? Sind Sie gern aus der Teamrolle rausgegangen? Sind Sie erfreut, aufgestiegen zu sein? Viele Menschen sind das natürlich, ist ja oft auch mit einer Gehaltssteigerung verbunden, aber bedauern eben trotzdem, dass sie jetzt irgendwie nicht mehr so dazugehören. Also das merken Menschen oft sehr schnell, wenn man gerade aus dem Team aufsteigt in eine Führungsrolle, dass man sich dann zum Beispiel wundert, warum fragen die mich jetzt nicht mehr jeden Mittag, ob ich mit essen gehe? Das haben wir doch immer gemacht.
Genau, aber stattdessen fragen sie mich nach allen möglichen Entscheidungen.
Genau. Und oft sind Menschen dann eben auch enttäuscht und sagen, aber ich gehöre doch immer noch dazu. Oder wenn man eine unliebsame Entscheidung treffen muss, dann auch die Enttäuschung, dass die sagen, na, die wissen doch, dass ich das jetzt machen muss. Das wissen die vielleicht auch, aber jetzt sind sie eben in einer anderen Rolle. Ja. Als Führungskraft gehört es eben auch zur Rolle dazu, dass das Team seinen Unmut über die unliebsame Entscheidung ihnen gegenüber zum Ausdruck bringen darf. Und da werden sozusagen, wenn man also jetzt Übergangsrituale ganzheitlicher betrachten würde, so wie das ja auch in traditionellen, klassischen ethnologischen Ritualen der Fall wäre, eben nach diesen drei Phasen sortiert, dann könnte ich sozusagen darauf achten, dass erst wirklich eine Ablösung von der alten Rolle stattfindet, durch diese Trennungsphase mit entsprechenden Trennungsritualen. Ich könnte die Umwandlungsphase, also die ist wesentlich effektiver, wenn man sich eben auch erst gelöst hat, sonst kann man sich ziemlich dran abarbeiten. Sie kennen das vielleicht selber von sich auch, falls Sie mal was gemacht haben, was Sie dachten, das wäre das Richtige für Sie, aber eigentlich wollten Sie es gar nicht tun. Dann muss man sich unheimlich quälen, um da erfolgreich zu sein, wenn man es denn überhaupt ist. Und so ähnlich ist es da eben auch. Das heißt, wenn die Ablösung stattgefunden hat, die Trennungsphase erfolgreich bewältigt wurde, dann kann ich in der Umwandlungsphase wesentlich leichter neue Handlungsmöglichkeiten für mich entdecken, eine neue Rolle kennenlernen, auch entwickeln, was ist damit verbunden. Und am Schluss durch die Angliederungsphase eben auch sich nochmal deutlich machen, jetzt bin ich da wirklich angekommen, jetzt bin ich Führungskraft und das ist für mich okay und das ist in Ordnung. Und ich kann immer noch manchmal mein Team fragen, wollen wir nicht einmal die Woche zusammen essen gehen, aber ich erwarte nicht mehr, dass mir noch jedes Geheimnis oder jeder Tratsch vom Flurfunk unbedingt weitergegeben wird. Also das wäre ein so ein Punkt, ne, dass man Rituale ganzheitlicher aufgreifen könnte. Und dann natürlich je nach Anliegen in dem Coaching-Prozess kann ich natürlich schon die einzelnen Phasen nochmal besonders verstärken vielleicht, je nachdem, was da gerade besonders schwer fällt. Aber wenn man alles aufgreift, damit wäre aus meiner Sicht mehr rauszuholen aus Ritualen in Coaching oder Therapie.
Kann ich aus diesen Erkenntnissen auch für mich privat was mitnehmen? Also zum Beispiel kleine Rituale selber gestalten lernen?
Das können Sie auch. Also in jedem Fall. Also wenn Sie zum Beispiel eben auch vor einem Übergang stehen, also bei Van Genep, der hat das nicht nur auch in Lebensphasen erforscht, sondern auch räumlich, beispielsweise Umzüge.
Ja, okay.
Also wenn Sie umziehen, da können Sie viel von mitnehmen. Also indem Sie nicht einfach nur umziehen, sondern indem Sie sich sehr bewusst von Ihrem alten Ort verabschieden, indem Sie vielleicht eine Abschiedsparty geben. Das heißt ja nicht, dass Sie sämtliche Kontakte mit den alten Freunden aufgeben müssen, aber trotzdem fällt es Ihnen wahrscheinlich leichter, an einem neuen Ort anzukommen, sich dort einzuleben, wenn Sie bewusst die Trennung vom Alten auch vollzogen haben. Also man könnte auch da ein Trennungsritual vollziehen, sich nochmal sehr bewusst an die schönen Seiten erinnern, vielleicht auch bei einem Umzug von einer Wohnung auch sagen, was hat man da gemocht in dieser Wohnung, was war hier schön, was lässt man zurück. Bewusst aber auch Dinge mitzunehmen, zum Beispiel sagen, ja, die Pflanze, die ich hier zum Einzug geschenkt bekommen habe, die begleitet mich auch in mein neues Heim und zieht mit mir um. Und entsprechend eben auch, also wenn ich die Umwandlungsphase bewusst erlebe, Umwandlungsphasen sind auch also nicht nur von Unsicherheit geprägt, weil ja vieles noch unklar ist, sondern positiv formuliert auch von vielen Möglichkeiten. Also es ist auch so eine Phase, wo ich noch neue Strukturen auch erst noch finden muss, Dinge entwickeln muss. Und das kann ich natürlich auch wesentlich bewusster tun, indem ich sage, okay, jetzt ist so eine Phase des Ausprobierens oder auch des Kennenlernens in der neuen Stadt. Ich gehe vielleicht anfangs mit vielen Menschen aus und schaue dann, was passt, wer wird meine neue Freundin werden oder ähnliches, mit der ich also mich auch intensiver austausche oder was hat eine Stadt noch zu bieten, was ich vielleicht nicht kenne. Man probiert aus. Das kann ich also auch wesentlich bewusster tun und natürlich auch, wenn ich weiß, dass es einfacher ist, in neuen Situationen oder an neuen Orten anzukommen, kann ich das natürlich auch nutzen, indem ich dann wieder entsprechende Einstiegsrituale, Ankommenspartys mache oder ähnliches. Also da könnte man es zum Beispiel nutzen. Mhm. Was man im Privaten auch einsetzen kann, das war auch noch ein Ergebnis meiner weiteren Forschung. Also ich hatte auch darüber nachgedacht dann, wie zeitgemäße Rituale in der individualisierten Gesellschaft aussehen könnten. Also wie kann man die umsetzen? Und habe deswegen dann auch noch mal so den Blick ausgewählter soziologischer oder philosophischer Theorien reanalysiert, um zu schauen, was man davon mitnehmen kann. Und ich denke, das ist auch was heutzutage wichtig ist. Rituale, die für mich gut funktionieren sollen, die dürfen nicht zu starr und vorgefertigt sein. Wir alle wollen einzigartig sein, wir wollen was Besonderes sein und entsprechend möchten wir das auch von unserem Leben und unseren Ritualen ein Stück weit. Das heißt, es geht auch darum, Rituale, die sich bewährt haben oder rituelle Elemente zu personalisieren in gewisser Weise. Also es zu meinem zu machen.
Wie mache ich das?
Ja, indem man sie zum Beispiel schauen, was ist für sie besonders wichtig. Sie haben vorhin von einem Glücksbringer gesprochen. Falls ich fragen darf, was war denn ihr persönlicher Glücksbringer?
Oh, das waren verschiedene Dinge. Also das, was ich vorhin gesagt habe, war so ein kleines Ritual, das ich an der Hochschule hatte, wenn ich in Prüfungen gegangen bin. Wenn wir eine lange Prüfung hatten, so mehrere Stunden,
ja,
habe ich immer eine Flasche Wasser und eine Tüte Gummibärchen bei mir gehabt. Einfach nur, weil das halt irgendwie greifbar war und man im Notfall noch mal ein Gummibärchen essen konnte, um den Kopf wieder anzuregen. Das war also eher so ein kleines Ritual und kein Glücksbringer an sich. Aber ich habe einen Glücksbringer. In einem der ersten Jahre, wo ich als Journalistin in Fulda unterwegs war, war ich mit einer Gruppe unterwegs, die auf die Situation von körperlich beeinträchtigten Menschen hinweisen wollten. Die haben so eine Wanderung gemacht gemeinsam und haben da eben mit uns Journalisten gesprochen. Und zum Abschied hat mir die Ansprechpartnerin so einen Stein geschenkt. Der Stein hatte einen kleinen Pfeil aufgemalt, so mit Nagellack.
Ja.
Und sie hat mir das überreicht mit den Worten, damit sie immer den richtigen Weg finden. Der zeigt ihnen immer die richtige Richtung. Und ich fand das so ein schönes Symbol. Natürlich ist es vollkommen egal, wie rum man den Stein dreht. Der zeigt immer in die Richtung, wie man ihn gedreht hat. Aber das Symbol dahinter und dieses Gefühl, das zu vermitteln, damit sie immer den richtigen Weg finden. Ich habe den damals eingesteckt und der ist nach wie vor in meinem Portemonnaie. Der ist da nie rausgegangen und ist immer dabei und ich fand das ist so ein kleiner Glücksbringer, ja.
Schön. Ja, und ich bin sicher auch mit den Gummibärchen, wenn Sie heute ein Gummibärchen essen, werden Sie immer damit was verbinden wahrscheinlich. Es wird Sie wahrscheinlich auch an die Prüfungssituationen dann erinnern, oder?
Ja.
Und mögen Sie dann jetzt noch Gummibärchen oder eher nicht mehr?
Ja, schon.
Okay, gut. Also so kann man eben auch Rituale für sich persönlich verbinden oder personalisieren. Einfache jetzt auch mal, also nehmen wir mal Geburtstagsrituale. Das haben wir ja fast alle in irgendeiner Weise. Und erstmal sind das die, die wir in unseren Herkunftsfamilien lernen. Also ob da zum Beispiel es einen Geburtstagstisch gab, ob Geschenke schon vor der Schule ausgepackt wurden, also gleich morgens. Darf man sich einen Geburtstagskuchen wünschen? Oder ist es ein bestimmter Kuchen, der in dieser Familie immer gebacken wird? Es findet dann noch eine Feier in einer bestimmten Weise statt und so weiter. Und wenn Sie jetzt erwachsen sind und Ihren Geburtstag feiern möchten, dann möchten Sie vielleicht manche dieser Elemente beibehalten, dass Sie immer noch sagen, ja, auch mit meinen Kindern gibt es einen Geburtstagstisch und schon vor der Schule werden Geschenke ausgepackt oder auch ich mache das gleich morgens. Aber vielleicht gibt es andere Dinge, wo Sie sagen, das hat mir eigentlich nicht so gefallen, das möchte ich eigentlich lieber anders haben. Vielleicht auch, wenn Sie nicht gerne Süßes essen, vielleicht gar keinen Geburtstagskuchen, sondern stattdessen Lieblingsessen, was Sie gekocht kriegen. Oder zu sagen, nee, eben gar nicht kochen. Wir gehen in mein Lieblingsrestaurant essen. Und das machen wir immer an meinem Geburtstag. Oder ich weiß von einem Freund meines Sohnes, der hat zum Beispiel als, ja, kann man auch als Ritual schon bezeichnen, dass er sich vorgenommen hat, er verbringt seinen Geburtstag immer außerhalb Deutschlands. Es muss nicht weit sein, also ich habe vergessen, wann er Geburtstag hat, aber es ist wohl ein Tag, der sich irgendwie anbietet. Und es ist faszinierend, ich beobachte das jetzt schon seit mehreren Jahren. Meistens fahren die beiden dann auch zusammen weg und es muss nicht weit sein, aber zumindest immer woanders hinzufahren. Und ich habe das jetzt deswegen als Ritual bezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob er selber das so sagen würde, weil damit in jedem Fall klar ist, dass der Geburtstag für ihn ein ganz besonderer Tag ist, weil er automatisch aus dem Alltag herausgehoben ist. Außer er ist zufällig gerade jetzt auf Dienstreise im Ausland, dann ist es vielleicht nochmal anders. Aber es ist in jedem Fall was Besonderes. Und es ist ein Tag, an den er sich wahrscheinlich viel mehr erinnern wird, als wenn es einfach so wäre wie meine Geburtstage. Ich habe Ende November, wo ich in aller Regel ganz normal an die Hochschule gehe. Und es ist ein Arbeitstag, erstmal jedenfalls wie jeder andere, zumindest tagsüber. Und da denke ich, wird er sich anders dran erinnern.
Wahrscheinlich, ja. Und man kann ja dann auch den Ort mit dem jeweiligen Jahr verbinden und weiß dann, am 30. Geburtstag war ich in dem Land und am 31. in dem Land und so weiter, ja. Genau.
Ja, zum Beispiel, genau. Ich meine, nicht jedes Datum eignet sich dafür, aber genau. So wie auch viele ja auch beklagen, die dicht an Weihnachten Geburtstag haben oder gar an einem der Weihnachtstage selbst, dass sie sagen, mein Geburtstag geht immer unter. Trotzdem ist es nicht für alle, aber für manche auch eine Lösung, wenn man dann sagt, man verlegt den Geburtstag. Also für mich wäre das nichts, weil das ist nicht mehr mein Geburtstag, aber andere sagen, sie machen das dann sehr bewusst woanders und das funktioniert für sie auch. Also wenn man es entsprechend rituell begeht, kann man das wahrscheinlich auch. Und dann gibt es ja auch Kulturen, in denen jetzt Geburtstag zum Beispiel gar keine Rolle spielt. Die wissen nicht unbedingt, wann sie überhaupt Geburtstag haben, die Menschen, weil es keine Rolle spielt. So wie bei uns, auch in unserer Kultur, früher zumindest im katholischen Bereich der Namenstag viel maßgeblicher war als der Geburtstag. Und da sieht man schon, welche Möglichkeiten auch praktisch drinstecken, dass man aber eben auch Tage zu besonderen Tagen machen kann, indem man Rituale schafft und macht. Klassischerweise kennen wir das auch, also viele Paare machen das, ob das jetzt der Kennenlerntag ist oder Hochzeitstag, welchen Tag auch immer sich diese Paare aussuchen, er wird zu etwas Besonderem, er muss ja zu was Besonderem werden. Und das wird er nicht von alleine, nur weil ich sage, das ist der Tag, wenn ich da gar nichts weiter mache, wird auch nichts passieren. Und da sieht man auch die Rolle, die Rituale spielen. Und natürlich setzen diese Paare, wenn sie diese Tage eben entsprechend feiern wollen, auch Rituale und rituelle Elemente ein. Ob das kleine Geschenke sind, ob das ein Schickmachen ist, miteinander was Besonderes unternehmen, ob man sich nochmal seine Liebe bekennt, was auch immer. Also, aber es wird was Besonderes sein.
Wichtig ist nur, dass die Paare drüber sprechen, nicht, dass einer gerne ein Ritual hätte und der andere weiß nichts davon.
Dann wird's schwierig, genau. Also es ist auch ein Aushandlungsprozess. Oder welche Rituale hätte man gerne? Ne? Es gibt ja auch, Sie haben es ja auch schon gesagt, Stichwort Rauchen, es gibt ja auch ungesunde Rituale oder Ritualisierungen.
Nun ist Ihr Buch letztes Jahr, also 2021, erschienen. Woran arbeiten Sie denn aktuell? Spielen da Rituale auch noch eine Rolle?
Ja, also ich glaube, Rituale werden mich weiter begleiten, einfach weil es ein spannendes Thema ist und weil es da auch noch viel zu entdecken gibt. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass ich auch relativ viele Anfragen auch noch habe zu Ritualen. Also es erscheint jetzt im Mai nochmal ein Artikel im Coaching-Magazin dazu. Jetzt nach unserem Gespräch habe ich nochmal ein Interview mit dem Deutschlandfunk, die eine Sendung über Rituale machen wollen und dazu mich befragen. Also die Rituale werden mich weiter beschäftigen. Sonst beschäftige ich mich im Moment aber auch noch viel mit Online-Beratung, Online-Coaching und auch E-Learning. Also wie kann man da interessante Elemente einbringen? Teilweise verknüpfe ich das auch mit Ritualen. Also und schaue, was man da auch an rituellen Elementen mit aufgreifen kann. Das ist noch so ein zweites Thema, an dem ich im Moment arbeite.
Sehr spannend. Also wir werden noch einiges von Ihnen hören.
Vielleicht, ja.
Wunderbar, Frau Farb. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns in den Podcast zu kommen.
Sehr gern.
Und euch, meinen lieben Zuhörern, danke ich wie immer fürs Zuhören. Lasst uns gern wissen, welche Themen euch interessieren. Abonniert uns, hört auch unsere anderen Folgen an. Und darüber hinaus vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Gesprächsstoff.
Ja, vielen Dank. Tschüss.